Breitband Topic.
Der Schriftsteller Ted Williams gilt als kalifornischer Tolkien und hat mit seinem ersten Fantasy-Zyklus nach Auskunft des Kollegen George R. R. Martin dessen Idee zu Game of Thrones angestoßen.
In Deutschland ist er länger bekannt, vor allem durch die Science-Fiction-Cyber-Fantasy-Reihe Otherworld und ist damit hier sogar berühmter gewesen als zu Hause in den USA.
Der Mann schreibt Comics, Drehbücher und Hörspiele und vor allem aber diese überbordenden, vieltausendseitigen und meist vierbändigen Fantasy-Zyklen quer durch die Untergenres. Lauf Überland stellt ihn uns vor.
Im Schlamm fing es an, wie so vieles.
Ich bin ein Geschichtenerzähler, sagt der 60-jährige Kalifornier Ted Williams. Und weil er mit 11 Tolkiens Herrn der Ringe verschlungen hatte und sich als Erwachsener in den 80ern ärgerte, dass im Fantasy-Genre hauptsächlich mittelmäßige Tolkien-Imitate erschienen, sagte er dann, das kann ich besser. Und das konnte er tatsächlich. Sein erstes Großwerk, Das Geheimnis der großen Schwerter, auch die Saga von Osten Ard genannt, erzählte die Geschichte, wie Simon der tollpatschige Küchenjunge König wird. Allerdings auf tausenden von Seiten ausgebreitet, mit Elfen und trollähnlichen Wesen auf einem Kontinent mit verschiedenen Völkern samt deren ausgearbeiteten Kulturen, Historien und Sprachen, mit Anleihen bei der realen Welt, wie auch beim gesamten Kanon der Unterhaltungskultur. Diese Bücher waren voller Verweise und Anleihen aus Märchen und Sagen, Kinderbüchern, Comic und Popart, aus dem Kino und bei Shakespeare. Verquält mit jeder Menge Magie und einer guten Portion Ironie.
In einer normalen Welt wäre Frühstückszeit gewesen. Aber in der Hölle wurde offenbar kein Frühstück serviert.
Ein bisschen schief war das Etikett auf Williams nächster Viererreihe Otherland. Cyberpunk sei das, hieß es, was wohl daran lag, dass in den 90ern noch alles, was in einer virtuellen Realität spielte, Cyberpunk sein musste. Und Otherland ist ein Universum virtueller Welten in einem extrem fortgeschrittenen Internet, in deren Simulationen sich die Fantasy entfaltete. Gleichzeitig aber spiegelten sich in dem Zyklus fast alle Phantasmen der Cybergemeinde. Ray Kurzweils Idee vom ewigen Leben und die subversiven Algorithmen von Hackern, künstliche Intelligenz und Kinder, die als schlafende Biochips missbraucht werden. Ziemlich gaga, höchst interessant. Tolkien für Nerds.
Orlando! Das ist kein Fürst der Dunkelheit oder sowas. Das ist eine verfluchte VR-Simulation.
Ich denke, wir befinden uns im Kern des Systems. Auch wenn das hier alles bloß eine Metapher ist.
Ted Williams ist spürbar ein philosophischer Linker. Nicht explizit politisch, aber in seiner Version von Fantasy geht es auch um Rassismus und Kalten Krieg, Medien und Wirklichkeit, ethnische Säuberungen und Terror. Nur benutzen die Elfen für ihre Anschläge statt Flugzeugen Drachen. Und ein Boygroup-Sänger muss mithilfe einer Elfe die Welt retten. Nach Otherland und einem vierbändigen Ausflug in die archaische und dunkle Welt von Shadow March voller bizarrer Individuen und nach der schenkelklopffreundlichen Urban-Fantasy-Krimi-Reihe um Bobby Dollar, den Anwalt, der auch ein Engel ist und auf den Straßen der Großstadt in einen Krieg zwischen Himmel und Hölle verwickelt wird, zieht es Ted Williams jetzt wieder zurück nach Osten Ard. Denn der Kontinent ist erneut in Gefahr. Und die Macht der Nornen scheint nur erschüttert, nicht gebrochen.
Lauf Überland über den Schriftsteller Ted Williams und die Hörspielausschnitte, die wir währenddessen gehört haben, die hat er nicht selber produziert, die sind aus einem Otherland-Hörspiel des Hessischen Rundfunks. Und Ted Williams ist gerade durch Europa gereist und hat hier eben sein neues deutsches Buch oder die deutsche Übersetzung seines Buchs, Die Hexenholzkrone, den ersten Teil vorgestellt.
Wir haben die Gelegenheit genutzt, ihn zum Interview zu treffen und mit ihm darüber zu reden, inwieweit seine Visionen von Otherland Realität geworden sind.
Oh ja, I get letters from readers all the time from my Otherland readers.
Oh ja, ich bekomme ständig Briefe von meinen Lesern, die mir Geschichten oder Videos schicken und sagen, schau, das ist Otherland. Gerade kürzlich erzählte mir jemand von den Milliardären im Silicon Valley, die in die Idee investieren, das Bewusstsein herunterladen zu können, sodass man das Leben behält, wenn man seinen Körper verliert, was genau eines meiner Hauptthemen ist im Buch.
Main themes. But I started thinking about Otherland back in the 1980s when I was still
Ich habe in den 80er Jahren angefangen, über Otherland nachzudenken und zu schreiben. Damals habe ich noch ganz normal bei Apple gearbeitet. Ich hatte eher fast an eine Satire gedacht. Ich hatte versucht, über die Zukunft zu schreiben, ausgehend von der Gegenwart. Die Idee war, mich über die Gegenwart lustig zu machen, indem ich die Zukunft komisch und albern zeichne. Und tatsächlich, viel davon ist wahr geworden. Es sieht so aus, als hätte ich einen ziemlich guten Job gemacht, Dinge vorherzusagen, die tatsächlich passieren.
Does that bother you?
Besorgt sie das?
No, because I have never been somebody who believes that change is either bad or good.
Nein, denn ich bin nie jemand gewesen, der glaubt, Veränderung sei entweder gut oder schlecht. Veränderung ist schlicht Veränderung. Immer wenn es einen Paradigmenwechsel in der Technologie oder im sozialen Verhalten gibt, sagen manche Leute, jetzt wird alles besser, die Zukunft wird großartig sein. Andere sagen, jetzt geht alles den Bach herunter. Mein Interesse in Geschichte hat mich gelehrt, dass die Dinge niemals so einfach sind. Es ist immer eine Kombination aus beidem. Und dann kommen noch die Sachen hinzu, die wir gar nicht vorhersagen können. Das gilt sicher auch für die, wie wir sie nennen, Informationsrevolution. Unsere Leben sind so anders als noch vor 20, 25 Jahren. Wenn ich heute reise und ich habe mal kein WLAN, fühle ich mich wie ein Tier, dem man einen Arm oder ein Bein amputiert hat. Plötzlich bin ich verkrüppelt. Vor 20, 25 Jahren wäre es einem nicht mal in den Sinn gekommen, dass man durch die Stadt rennen und nach einem Netz suchen würde, damit man seinen Kalender hochladen kann. Es sei denn, man ist ein Science-Fiction-Autor. Das sind die Leute, die über solche Dinge nachgedacht haben. Also ich glaube, Veränderung ist weder gut noch schlecht. Es ist schlicht Veränderung. Und das ist es, was mich interessiert.
The people in Otherland, they build a big network. Die Mächtigen in Otherland haben ein Netzwerk gebaut, das ihnen zu ewigem Leben verhelfen soll. Sehen Sie ähnliche Bestrebungen heute oder sehen Sie andere Versuche, zum Beispiel die ganze Macht zu erlangen?
What we do see, for instance, is that the changes are vast, and some of them will be.
Was wir zum Beispiel sehen, ist, dass die Veränderungen riesig sind, und einige werden dazu führen, dass die Menschen die modernen Informationstechnologien dazu nutzen, um einander näher zu kommen und sich mehr mit ihresgleichen zu verbinden, während sie andere ausschließen. Ich habe immer unterschieden zwischen einer vertikalen und einer horizontalen Gesellschaft. Wir Menschen haben Tausende von Jahren in vertikalen Gesellschaften gelebt, in denen ausschlaggebend war, wo und in welches soziale System wir geboren wurden. Dabei spielt eine große Rolle, wo wir uns physisch aufgehalten haben.
Now we are increasingly becoming a world of horizontal societies.
Jetzt bekommen wir zunehmend eine Welt voll horizontaler Gesellschaften, wo wir uns mit Menschen verbinden, die wie wir sind und die Dinge mögen, die wir mögen und die Dinge nicht mögen, die wir nicht mögen, egal an welchem Ort wir uns in der Welt befinden. Auf lange Sicht wissen wir nicht, wie sich das auswirkt auf Dinge wie Nationalismus oder Ähnliches. Aber als Science-Fiction-Autor weiß ich, wenn ich nach Berlin komme oder in die Niederlande oder sogar nach Singapur, dass die Menschen, die kommen, um mir zuzuhören und die meine Bücher lesen, mir oft ähnlicher sind, auch wenn sie nicht meine Sprache verstehen, als die Menschen, die zu Hause direkt eine Tür neben mir leben, weil wir Teil derselben horizontalen Gesellschaft sind. Das ist die Welt, die ich kommen sehe. Das ist beides, gut und schlecht. Wenn man sich nicht mehr mit Menschen verbindet, die anders als man selbst sind, weil es so einfach ist, Menschen zu finden, denen man ähnelt, ist das offenbar eine andere Welt als eine, in der man mit Menschen zurechtkommen muss, die in derselben Stadt leben, weil das deine Realität, deine Gesellschaft ist.
Das ist auch eine Art virtueller Realität, wenn man sich nur mit Menschen verbindet, denen man ähnlich ist. Was würden Sie sagen, wie verändern die virtuelle Realität und das Internet die Wahrnehmung der Realität?
Well, it's huge and we're in the early days of understanding.
Nun, riesig. Wir sind noch ganz am Anfang, das zu verstehen. Eines der Dinge, die Leute fragen, ist, macht es die Anonymität im Internet leichter, sich schlecht zu benehmen? Das Internet hat den Begriff Troll besetzt, ein volkstümliches Wort, mit dem eigentlich mal Fantasiefiguren bezeichnet wurden. Jetzt steht es für Menschen, deren einzige Mission im Leben darin besteht, andere im Internet zu nerven, weil es die Anonymität erlaubt. Solche Dinge verändern viel. Oder die Administration in Amerika propagiert zurzeit sehr stark die Idee, dass die Mainstream-Medien nicht vertrauenswürdig sind.
The current administration is pushing very hard on the idea that the mainstream news is not trustworthy. Now, one of the interesting and somewhat frightening things about that.
Interessant und ein bisschen erschreckend daran ist, je mehr sich die Gesellschaft dahingehend wandelt, dass es keine zentralen Stimmen mehr gibt, auf die sich alle beziehen, desto mehr findet jeder nur die Informationen, die ihm passen. Und desto schwieriger wird es, über politische, nationale und Klassenschranken hinweg zu kommunizieren. Das ist, als würde man versuchen, in zwei verschiedenen Sprachen miteinander zu diskutieren. Aus meiner Sicht ist das eine potenziell sehr negative Situation. Das alles passiert um uns herum. Wir sind mittendrin. Wir sind wie Fische, die versuchen, über das Wasser nachzudenken. Geschichte, das ist die Summe aus Aktion und Zeit. Wir brauchen Zeit, um zu erkennen, wie die Dinge eigentlich funktionieren. Aber teilweise ist es besorgniserregend. Und wir brauchen Zeit, um zu beginnen, zu sehen, wie diese Dinge
eigentlich funktionieren. Aber einiges davon ist besorgniserregend. Weil die Gefahr der Manipulation so groß ist?
Ja, aber viel davon ist Selbstmanipulation. Wenn man sich das große Argument der Administration in Amerika bezüglich der Fake News anschaut, was eigentlich gesagt wird, ist, traue niemandem, der nicht das bestätigt, was du ohnehin schon glaubst. Wenn jemand versucht, dir zu sagen, deine Fakten seien falsch, dann ignoriere ihn. Rede nicht mit ihm. Das ist eine sehr beängstigende Idee, dass es keinen gemeinsamen Weg gibt, Dinge zu diskutieren. Dass jeder losgeht und seine eigene Wahrheit findet.
Was können wir dagegen tun? Sie können darüber schreiben, Sie können darüber sprechen. Welche Möglichkeiten gibt es?
Nun, ich glaube nicht, dass man auf lange Sicht festlegen kann, was eine Gesellschaft tun wird. Ich glaube nicht, dass Leute an der Spitze sich das ausdenken und dann jedem Einzelnen sagen können, was er tun soll. Das funktioniert nicht in Ökonomien und auch nicht in der Politik. Ich denke, jeder Einzelne muss so gut wie möglich gestärkt werden. Ich bin nicht absolut dagegen, dass jeder sich seine eigene Informationsquelle sucht. Aber was ich hoffe, ist, dass die Menschen es schaffen, nicht nur ihre Vorurteile zu bestätigen, wenn sie Informationen finden, sondern dass sie darüber hinausgehen. Aber Gesellschaften scheinen ihren Weg zu finden. Gesellschaften sind konservativer in einem klassischen Sinne als die meisten Individuen. Eine Gesellschaft geht einen kleinen Schritt vorwärts, dann justiert sie sich aus, dann geht es wieder ein bisschen vorwärts. Und meist versucht eine Gesellschaft, einen sicheren Weg nach vorn zu finden. Und das ist fast Teil des Unterbewusstseins unserer Spezies. Vorsichtig zu sein, nicht in Dinge einzugreifen, denn das ist die Evolution. Die Evolution neigt dazu, sich in kleinen Schritten vorwärts zu bewegen. So können wir die Dinge auf lange Sicht meistern. Wir absorbieren sie, wir experimentieren und bewegen uns langsam, langsam vorwärts. And we slowly, slowly,
slowly go forward. Die wichtigste Frage für mich ist, wie kann man Gewalt verhindern?
Ich denke, wir stehen diesbezüglich ein paar sehr interessanten Fragen gegenüber, weil wir heute in der Lage sind, bestimmte biologische Tendenzen zu erkennen und zu sagen, Menschen, die bestimmte Gene haben, sind anfälliger für Gewalt. Aber das Problem ist, diese Menschen werden nicht immer gewalttätig. Vieles hängt davon ab, wie sie aufgewachsen sind. Wenn wir plötzlich sagen würden, Menschen mit diesen Genen sollten vom Rest der Gesellschaft ferngehalten werden, würden wir viele Unschuldige bestrafen. To be kept away from the rest of society, you're punishing a lot of innocent people. We don't really have a way of saying ahead of time who is going to do something that is frightening to the rest of us. Aber wir können nicht vorhersehen, wer tatsächlich etwas tut, das den Rest von uns erschreckt. Das Einzige, was wir als Gesellschaft und als Spezies tun können, ist, uns dieser Dinge mehr bewusst zu sein und eine stärkere Gesellschaft zu schaffen, die Menschen, die solche Tendenzen haben, eine bessere Kindheit zu ermöglichen oder Zugang zu medizinischer Behandlung, sodass sie mögliche Gewalttendenzen überwinden können. Auf keinen Fall dürfen wir an diesem Punkt solche Menschen separieren und sagen, Sie werden gewalttätig, weil sie das nicht immer werden.
Sagt Ted Williams. Wir danken für das Gespräch. Ja, und die englische Fassung und ein Transkript der deutschen Übersetzung finden Sie nach dieser Sendung auf unserer Seite breitband.deutschlandfunkkultur.de.